Lieber Andi, vielen Dank für die warmherzige Begrüßung. Liebe Gemeinde, nach fast 20 Jahren ist es ganz besonders, wieder mal hier zu sein für mich. Wie gesagt, ich lebte mit meiner Familie in den 90er Jahren hier in Altensteig, war aktiv in Fürbitte für Deutschland und internationalen Bibellehrdienst von Dirk Prinz in dieser Zeit in den 90er Jahren. 2002 sind wir zurück nach München. Und jetzt ist es fast 20 Jahre her, dass ich das letzte Mal in diesem Saal war und mit euch Gemeinschaft hatte. Sehr bewegend, wieder hier zu sein. Ja, und danke für den warmherzigen Empfang, Andi, von dir und von euch gerade eben. Es ist gut, hier mit euch einmal mehr verbunden zu sein und die Verbundenheit wieder aufleben zu lassen und zu stärken. Das Thema, zu dem ich heute eingeladen bin zu sprechen, lautet Gebet für Deutschland. Und ich möchte in dem Zusammenhang eine Bibelstelle lesen und kurz beten. Und zwar aus 1. Petrus 2, da heißt es in Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Und Herr Jesus, hier sind wir vor dir. Und du bist der hohe Priester. Und wir sind dein Volk, ein Priestertum, ein königliches Priestertum, berufen, mit dir Gemeinschaft zu haben und gemeinsam als dem hohen Priester unsere Familien, unser Umfeld, unser Land zu dir zu bringen, weil dieses Land, unser Umfeld und wir selbst immer wieder auf deine Gnade angewiesen sind, Herr. Danke für dieses Lied eben, wo dein Blut, dein kostbares Blut gepriesen worden ist, Herr. Und wir persönlich sind immer wieder angewiesen auf die Kraft des Kreuzes, die Vergebung durch dein Blut, die Reinigung des Gewissens. Unser Umfeld ist es. Und unser Land ist es, Herr. Und so beten wir um deinen Geist, den Geist des Gebets und des Flehens, dass er ausgegossen wird in unsere eigenen Herzen, in diesen Gottesdienst, in diese Gemeinschaft hinein und weit darüber hinaus, damit dein Reich komme und dein Wille geschehe in unserem Land und aus unserem Land heraus zu deiner Ehre. Amen. Amen. Ja, Priesterschaft ist das Stichwort. Und ich möchte einleitend sagen, die priesterliche Berufung der Gemeinde Jesu ist eine ganz hohe Berufung. Ich würde sagen, es gehört zu den ein, zwei Handvoll Grundberufungen der Christenheit, der Gemeinde Jesu, ein priesterliches Mandat wahrzunehmen in mancherlei Richtung, eben auch in die Richtung unseres Volkes und unseres Landes. Neben der missionarischen Berufung, der diakonischen Berufung, der gesellschaftsreformatorischen Berufung und noch ein paar Berufungen, eines der Grundmandate der Gemeinde Jesu, vor dem heiligen Gott in den Riss zu treten für unser Umfeld und eben auch für unser Land, für unsere Regierung, für unser Volk. Und darauf macht uns dieser Petrustext aufmerksam, weil es eine sehr fundamentale Berufung, denn sie wurde zuerst Israel gegeben im zweiten Buch Mose und dann wurden wir damit hineingepfropft, es wurde auch uns gegeben, eine Priesterschaft zu sein zum Segen, zum Wohl unseres Landes. Eine Priesterschaft, die Gottes Angesicht sucht. Eine Priesterschaft, die sich mit seinem Geist verbindet, dem Geist des Gebets, dem Geist des Flehens. Und die das Wohl unseres Volkes und Landes im Blick hat, aber eben auch eine warnende Stimme ist, wenn es denn in Richtung Gericht geht. Und das ist meine Wahrnehmung. Die Wahrnehmung von immer mehr Christen im Land, auf allen Ebenen, immer mehr Betern, immer mehr Leitern. Unser Land, unser Volk schlittert in Richtung Gericht. Schlittert jetzt in meiner Sprache und in meiner Denke auf eine Art Abgrund zu. Und Gott möge es verhindern, dass es dann wirklich steil bergab geht oder wir tief fallen. Aber im Moment, aus meiner Sicht, ist es ein offener Ausgang. Wo wird unser Land in 5 Jahren, in 10 Jahren sein? Was wird bis dahin passieren? Wir alle spüren mehr und mehr, dass ungewöhnliche Umstände am Laufen sind. Ja, wo wird das nochmal hingehen? Was werden die Folgeerscheinungen sein? Aber es sind nicht nur die Umstände, es sind eine ganze Reihe verschiedener Signale, zum Teil sich schon über Jahre, viele Jahre hinweg aufbauend und eskalierend, die in die Richtung gehen, dass sich Gottes Angesicht langsam, aber für mein Dafürhalten mit zunehmender Geschwindigkeit von unserem Land abzieht. Und wehe dem Land und wehe dem Volk, dessen, wo sich Gottes Angesicht davon zurückzieht und abwendet. Und das ist die Herausforderung, in der wir stehen als Christenheit hier in Deutschland und wir alle als Teil davon. Ich möchte gerne noch zwei weitere Stellen lesen, die uns ein bisschen in den Grundauftrag hineinführen. Für manche von uns vertraute Stellen, aber immer wieder gut daran erinnert zu werden. Lesen wir mal aus dem 1. Timotheus 2 die bekannten Verse des Paulus an Timotheus, wo er schreibt: So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn das ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, das ist ein sehr zentraler Vers, eine sehr zentrale Beschreibung dessen, was unser priesterlicher Grundauftrag ist. Nämlich dafür zu beten, dass die Obrigkeit im Willen Gottes sich bewegt, damit ein Segen auf unser Land kommt, damit Frieden in unserem Land herrscht und ein Raum, eine Atmosphäre dafür da ist, dass möglichst viele Menschen zum Glauben kommen. Ja, das ist sehr fundamental, sehr grundsätzlich und soll ein Teil unserer Kultur, unserer Identität, unseres Alltags im Kleinen und im Größeren sein, dass wir diejenigen, die über uns gesetzt sind, ehren und für sie beten. Und in dem Fall jetzt ist die politische Ebene ganz besonders angesprochen. Sie mögen geehrt werden, was möge für sie gebetet werden. Sie brauchen Gnade, sie brauchen Weisheit, sie brauchen Schutz, sie brauchen Inspiration und zwar von der richtigen Seite. Ja? Und wenn wir das nicht tun, wenn wir unser Mandat, unser priesterliches Mandat nicht wahrnehmen, dann werden sie inspiriert von der falschen Seite. Und das bringt keine gute Frucht. Deswegen lass uns für unsere Bürgermeister, für unsere Landesregierung, für unsere Bundesregierung immer wieder segnend beten und es zum Teil unserer gemeindlichen und persönlichen Grundkultur machen. Das ist ein Fundament und viele von uns leben in dem und tut auch gut, aber immer mal wieder daran erinnert zu werden. Dann eine zweite Stelle, die ich vorlesen möchte, das ist eine Stelle aus dem Alten Testament und das ist eine Stelle für Krisenzeiten, für drohendes oder stattfindendes Gericht. Und auch diese Stelle ist vielen von uns vertraut und bekannt, mehr oder weniger, aber ich möchte sie hier auch nochmal in Erinnerung rufen. Und es ist die Stelle aus 2. Chronik 7 im Kontext von der Einweihung des salomonischen Tempels und es ist ein Wort an Salomo gerichtet. Und da heißt es, wenn ich den Himmel verschließe, sodass es nicht regnet oder den Heuschrecken gebietet, das Land abzufressen. Oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und mein Volk, das über dem mein Namen ausgerufen ist, demütigt sich und betet und sucht mein Angesicht und kehrt um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her erhören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Eine mächtige Verheißung, eine wunderbare Verheißung. Aber um in diese Verheißung hineinzuwachsen, bedarf es bestimmter Schritte. Und ich möchte mal versuchen, diese Stelle, weil sie für mein Dafürhalten sehr, sehr angemessen ist für unsere Zeit und für unsere Lage, in der wir uns befinden, etwas konkretisieren. Es sind hier drei Gerichtsmaßnahmen Gottes, Gerichtshandeln Gottes in dreifacher Weise angedeutet, ausgesprochen. Und das ist die Zurückhaltung von Regen, das ist die Sendung von Heuschrecken, von Ungeziefern und es ist die sogenannte Pest. Ja, und Pest im Hebräischen kann mehrere Bedeutungen haben. Das ist durchaus, kann man durchaus auch etwas verallgemeinern und mit dem Wort Seuche übersetzen. Und jetzt schauen wir mal nach Deutschland in den letzten paar wenigen Jahren, letzten 2, 3, 4 Jahren. Was haben wir hier gehabt? Es gab Phasen, da hat es nicht geregnet. Ja. Wir haben hier im Land eine Trockenheit gehabt, und zwar über mehrere Jahre hinweg. mehr oder weniger intensiv, mehr oder weniger spürbar. Aber die Statistiker sagen uns, dass die drei Jahre zwischen 18 und 20, 18, 19, 20, mit Abstand die trockensten Jahre waren, seitdem die Aufzeichnungen, die Wetteraufzeichnungen erfolgen, auf jeden Fall seit dem Zweiten Weltkrieg. Und in der Folge von diesen drei Jahren ist es hochgefährlich in manchen Passagen, in manchen Teilen Deutschlands. Und die Landwirte unter uns wissen, von was ich rede. Und ich weiß, dass der Süden noch halbwegs verschont worden ist. Und im Osten vor allen Dingen, aber auch im Westen und im Norden, manche Branchen, manche Landwirte in existenzielle Not sind und gekommen sind. Auch die Wasserversorgung, die Grundwasserversorgung ist teilweise hochproblematisch und hochgefährdet. Also, wir haben es hier in Deutschland auf eine weit überdurchschnittliche Weise mit dem Phänomen der Trockenheit zu tun, der Dürre. Und das hat den Bezug hier zu dieser Bibelstelle, macht es das sehr konkret. Und gerade die letzten Jahre, 18, 19, 20, waren hier besonders geplagt, besonders betroffen. Das zweite Stichwort sind die Heuschrecken und ich will es ein wenig verallgemeinern, also im Sinne von Ungeziefern, von Schädlingen. Ja? Und gerade in den Regionen, in denen die Trockenheit besonders gewütet hat, wüten im Nachklang die Schädlinge besonders, insbesondere in den Wäldern, insbesondere der Borkenkäfer. Ich weiß nicht, wie es bei euch hier im Schwarzwald aussieht, mit eurem Holz und euren Wäldern, aber ich weiß, im Erzgebirge und an vielen anderen Stellen in Deutschland sind auch hier sehr bedrohliche, existenzgefährdende Szenarien für die Waldbesitzer im Gang. Und das ist ernst zu nehmen. Und drittens, Pest, Seuche, heute, hier, jetzt, Pandemie. Ja, und von daher sind es keine abstrakten Worte, die ich hier gelesen habe aus der Bibel. Sie sind zwar alt, ja, sind fast 3000 Jahre alt, aber hochaktuell und hochrelevant. Gott ist dabei, sein Angesicht abzuwenden und mögen die Priester ihm entgegentreten, mögen die Priester in den Riss treten, mögen die Priester Gott um Erbarmen anrufen und das tun, was im nächsten Teil von 2. Chronik 7 aufgezählt worden ist, nämlich sich zu demütigen, zu beten, Gottes Angesicht zu suchen und von unseren bösen Wegen umkehren. Möge es eine Priesterschaft in Deutschland geben, die das tut, auf nationaler Ebene, aber möge es über das ganze Land verteilt an Tausenden von Orten, von Städten eine solche Priesterschaft geben, die jeweils in den Riss tritt für die lokale, für die regionale Situation. Und es würde sich lohnen, diese vier Begriffe noch mal etwas tiefer zu bewegen, sich demütigen. An anderer Stelle heißt, Gott liebt ein zerbrochenes Herz und ein zerschlagenes Gemüt. Gott liebt es, wenn man sich demütigt vor ihm und wenn man seine eigene Größe hintanstellt und seine Größe betont und anbetet und verherrlicht. Und diese Haltung der Demut, die sollten wir Priester zuerst in uns selbst und unter uns suchen und einüben und daran wachsen. Ja, das ist niemandem geschenkt, das fällt niemand von uns leicht von Natur aus. Von Natur aus sind wir keine demütigen Leute. Von Natur aus sind wir selbstbewusste Leute und sind wir tatkräftige Leute und sind wir engagierte Leute und wissen alles besser und haben Spaß dabei. Ja? Aber wir kommen an unsere Grenzen und es geht eben nicht immer und überall, dass wir alles schaffen, was wir uns vornehmen. Ja? Sondern Gott lässt auch uns an Grenzen rennen. Gott lässt uns gegen Mauern laufen, damit wir merken, oha, so einfach, wie wir uns das gedacht haben, geht es nicht. Wir brauchen Gnade, wir brauchen Segen, wir brauchen Gottesfurcht, wir brauchen Hilfe von oben. Und in dieser Halt der Demut möchte uns der Herr hineinführen als Priesterschaft, damit wir etwas ausstrahlen, geistlich und auch praktisch, menschlich, was wie Salz und Licht, wie Sauerteig sich in unser Umfeld hinein verbreitet. Eine Haltung der Sanftmut, der Demut, der Dienstbereitschaft, der Gottesfurcht, der Dankbarkeit und derartiges mehr. Beten. Ja, das ist das zweite Stichwort, beten. Und beten ist etwas, das ist höchst persönlich und höchst privat zuerst. Was wir nicht im Kämmerlein einüben und lernen, das brauchen wir nicht auf der öffentlichen Ebene versuchen, sondern Gebet beginnt im Kämmerlein. Und die Beziehung zu Jesus und die Zwiesprache mit Gott, die findet im Kämmerlein statt, im eigenen Herzen und im allerintimsten Raum, dessen, wo uns niemand hört und niemand sieht. Und wenn es da wächst und Gestalt gewinnt und echt wird und Substanz bekommt, dann können sich diejenigen, die im Kämmerlein ihren Weg vor Gott gehen, finden und gegenseitig im Geiste erkennen, zusammenrücken, Schulterschluss üben und sich Gott zuwenden. Und das ist das dritte Stichwort, Gottes Angesicht suchen. Das Stichwort Gottes Angesicht suchen ist ein hochbedeutsames Stichwort, weil es setzt voraus, dass eine Erkenntnis erfolgt ist. Und die Erkenntnis ist die, wir wissen nicht, wie es geht. Wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Wir sind hilflos, orientierungslos. Und wenn Gott nicht eingreift und wenn Gott uns nicht einen Wegweiser gibt und wenn Gott uns nicht Schritte zeigt und wenn Gott uns nicht Türen auftut und Türen schließt, dann bleiben wir gefangen in der Orientierungslosigkeit, in der Hilflosigkeit. Und das gilt im Kleinen, im Persönlichen. Und das gilt dann eben auch, wenn wir auf die Christenheit schauen und wenn wir auf unser Land schauen, Gott suchen. Ich glaube, das ist fast das Wichtigste. Das Wichtigste, dass wir an einen Punkt kommen, und zwar in irgendeiner Art von Gemeinschaftlichkeit, wo wir ernsthaft Gott suchen. Wenn es um unser Land geht, dann braucht es eine kollektive Suche, einen gemeinschaftlichen geistlichen Prozess. Gottes Angesicht suchen. Und Gott hat Antworten im Himmel. Es gibt einen göttlichen Ratschluss im Himmel. Gott sitzt immer noch auf seinem Thron. Er hat immer noch das Zepter ganz fest in der Hand. Lest Epheser 1, dann wisst ihr, wo Gott unterwegs ist. Ja? Und da möchte er uns hinziehen. Aber nicht einfach so durch den Finger schnippen, sondern durch einen Prozess, der uns Schritt und Schritt ihm näher bringt, Schritt und Schritt Offenbarung schenkt, seinen Ratschluss, seine himmlischen Strategien uns offenbart, in gemeinschaftlichen Prozessen. Das ist ihm sehr wichtig, wenn es ums Land geht, dass gemeinschaftliche Prozesse des Suchens und des Betens stattfinden. Und dann offenbart er Strategien. Dann offenbart er, wo seine Türen aufgehen und zugehen. Gemeinschaftlich im Gebet für unsere Region und im Gebet für unser Land. Gottes Angesicht suchen. Gott will gesucht werden. Das kostet einen Preis. Es kostet eine Hingabe. Das geschieht nicht mal so im Fingerschnippen nebenher. Und Gott will uns zeigen, mit wem er uns verbinden will. Und Gott will uns zeigen durch seinen Geist, wie er uns auf einen Prozess des Suchens zusammenstellen will, damit er uns seinen Ratschluss offenbart, damit er uns die Türen öffnet, die er für uns hat und die schließt, die er für uns nicht hat. Und wenn wir ihn suchen, wenn wir ihn gemeinschaftlich suchen, dann offenbart er uns Wege und weist uns den Weg im Gebet für unser Land. Und dann das Letzte, und das ist eben auch sehr wichtig, es ist schon bedeutsam, dass von diesen vier Aufzählungen, dass diese vier Aufzählungen beginnen mit dem Stichwort sich demütigen und enden, dass wir umkehren von bösen Wegen. Es ist nämlich so, dass manche unserer bösen Wege wir erst dann klarer erkennen, wenn wir Gott suchen. Erst wenn wir Gott suchen, wenn wir uns ausstrecken zu ihm hin, wenn wir uns hinhalten, wenn wir ihm Raum geben, wenn wir ihn zu uns sprechen lassen, erst dann erkennen wir, wo wir auf falschen Wegen unterwegs sind, im Kleinen und im Großen. Dann wird die Offenbarung stärker, dann wird die Überführung stärker, dann wird die Klarheit stärker, dann wird Gottes Standard stärker und dann wird stärker die Erkenntnis dessen, wie wir von dem Standard abgewichen sind. Das heißt, es beginnt mit Demut, mit Gebet, mit dem Suchen von Gottes Angesicht und endet mit Buße. Was für eine interessante Reihenfolge. Weil die Buße und der Raum für Buße ist eine Frucht dessen, dass wir Gottes Angesicht demütig und aufrichtig suchen. Und dann geht es tatsächlich nochmal eine Stufe tiefer, einen Schritt näher zu Gott und einen Schritt näher zu Gottes Erlösungswegen. Denn das ist das, was er tun will. Er will uns erlösen. Er will uns von den bösen Wegen umkehren. Er will uns vom Himmel her hören. Er will unsere Sünden vergeben und er will unser Land heilen. Das ist die Verheißung. Und jetzt möchte ich euch so in den paar Minuten, die mir noch bleiben, etwas mitteilen von dem, wie ich mit Freunden unterwegs bin, Gott zu suchen für unser Land, als eine Ermutigung hoffentlich, als eine Anregung und Inspiration. Weil der Herr ist da einen guten Weg dabei, mit einigen von uns zu gehen. Und ich habe große Freude daran und erlebe große Ermutigung darin. Und zwar ist es ein Netzwerk, das am Wachsen ist, das heißt Erbarmen über Deutschland. Und wir sind da aktuell zu fünft unterwegs. Und jeder von uns fünf bringt eine bestimmte Last, eine bestimmte Offenbarung mit hinein in dieses Netzwerk. Und diese Offenbarung und diese Last hängt mit der jeweiligen Berufung zusammen. Ich zähle mal kurz die Namen auf und die spezielle Last, die jeder mit hineinbringt. Das eine ist Prinz Philipp Kirill von Preußen. Er ist ein Nachfahre des letzten deutschen Kaisers, ist Pfarrer, lebt in Berlin und ist inzwischen ein guter Freund geworden. Und er hat zwei Dinge ganz besonders auf dem Herzen, die ihm eine große priesterliche Not bereiten. Das eine ist die Schuld der Abtreibung in Deutschland, inzwischen seit Jahrzehnten. Und das zweite ist die Schuld des Kaiserreiches aufgrund seiner Familienbiografie. Und er bringt diese beiden Lasten mit in unser Miteinander ein. Das zweite ist Schwester Joela von den evangelischen Marienschwestern in Darmstadt. Und die Marienschwestern leben ja schon seit Jahren in diesem priesterlichen Dienst, seit Jahrzehnten von Anfang an, von der Nachkriegszeit her. Aber ihre ganz besondere Last und ihr Beitrag ist der Abfall von den 10 Geboten, und zwar in Kirche und Gesellschaft. Und das Zweite ist, dass unsere Augen noch weitgehend verschlossen sind als Christenheit für Jesus, den Juden, für Jesus, den König der Juden. Und das ist ihr eine große Not und eine große Last. Als Drittes ist mit dabei ein Freund aus Sachsen, Martin Fritsch heißt der Mann. Wir kennen uns seit 2017 und er hat ist ein Anbeter im tieferen Sinn des Wortes. Das ist sein Lebensstil, seine Persönlichkeit, sein Dienst. Und was ihm besonders viel Not macht, ist die Missachtung der Heiligkeit Gottes. Auch in Kirche und Gesellschaft, in der Christenheit und außerhalb. Die Missachtung der Heiligkeit Gottes ist ihm eine ganz große Not, dass wir Gott so billig nehmen, so oberflächlich oft, so selbstverständlich, so als wäre es nichts Besonderes wert. Und die Missachtung der Heiligkeit Gottes ist auch der Reflex auf die oberflächliche Verständnis des Kreuzes. Ich bin nochmal so dankbar für die Anbetung, die Betonung des Blutes gerade eben. Ja, weil da steckt so viel drin im Blut, im Kreuz, im Gekreuzigten, dass es wirklich sich lohnt, den Herrn zu suchen und ihn zu bitten, zu sagen, Herr, offenbare mir mehr vom Kreuz, offenbare du mir dich, den Gekreuzigten, noch viel tiefer, als ich es bisher in meinem Leben erfahren durfte. Das ist Martin Fritsch. Der vierte im Bund ist Benjamin Berger. Nun, manche von euch kennen Benjamin Berger, aber auch nicht alle. Benjamin Berger ist messianischer Jude, lebt zusammen mit seinem Bruder in Jerusalem, ist dort Pastor einer messianischen Gemeinde, der einzigen messianischen Gemeinde in der Altstadt, in der Christchurch. Und die beiden sind Kinder von Eltern, jüdischen Eltern aus der Wiener Neustadt, die vor dem Holocaust geflüchtet sind in letzter Minute mit entsprechenden Familienbiografien. Und Benjamin ist sehr, über Jahrzehnte hinweg, sehr hier nach Deutschland geführt worden, deswegen kennen ihn auch einige von uns, einmal die Versöhnung zwischen Christen und Juden zu suchen, aber auch eben auf der nationalen Ebene unserem Land zu dienen und uns als Priesterschaft für unser Land zu dienen. Und Benjamin Berger ist hier mittendrin und ist ein Riesenvorrecht, ein Riesengeschenk, bin äußerst dankbar dafür. Und Benjamins größte Last ist nach wie vor die, dass die Christenheit und das Land kollektiv noch nicht wirklich hinreichend Buße getan haben für den Holocaust, nicht auf nationaler Ebene. Und ich bin der Benjamin Berger sehr nah, wir verstehen uns da sehr gut und wir beide, wir machen das daran fest, dass die Früchte der Buße in der Christenheit und in der Gesellschaft noch nicht derart sind, als hätte es kollektiv wirklich einen tiefen Zerbruch, ein tiefes Erschrecken, eine tiefe Sinnesänderung stattgefunden. Die Voraussetzung dafür ist, dass die entsprechenden Früchte der Buße in Richtung jüdisches Volk und Israel zutage treten. Und wir beide erleben das so, dass das ansatzweise der Fall ist, aber noch nicht wirklich durchgebrochen ist auf einer kollektiven und auf einer nationalen Ebene. Das ist unsere Last. Und in dem Zusammenhang ist nochmal mein deutscher Beitrag zu diesem Tandem mit Benjamin, dass ich eben auch eine große Last dafür habe, dass wir sowohl als Christenheit wie auch als Gesellschaft unsere Verantwortung für das jüdische Volk und unsere Verantwortung für Israel nicht angemessen wahrnehmen, sondern im Gegenteil, da sehr zügig am Abgleiten, am Abrutschen sind in eine Richtung, Richtung EU, Richtung UN, Richtung anderen Interessen, Wirtschaftsinteressen und was es alles geben mag, in einer Weise, die höchst erschütternd, höchst erschreckend und höchst beschämend ist. Das ist das, was mir besonders auf dem Herzen liegt. Und wir fünf sind miteinander verwoben und verbunden worden in den letzten wenigen Jahren und sind auch mit anderen Leitern und Netzwerken in wachsender Verbindung. Nun, wir sind schon seit ein paar Jahren auf dem Weg. Mich persönlich hat es gepackt 2015 und als eine Art Netzwerk und Gemeinschaft sind wir seit 17, 18 gemeinsam auf dem Weg. Haben schon verschiedene Schritte gemacht. Bußveranstaltung bei den Marienschwestern an Karfreitag. In Leipzig waren wir, an verschiedenen Orten waren wir. Und jetzt haben wir ein Empfinden, dass wir durch den Herrn in eine nächste Etappe geführt werden als Erbarmen über Deutschland mit drei Schritten oder Modulen. Die erste Passage begann an Karfreitag. War uns eine große Freude, dass Karfreitag in der Passawoche war. Und die Verbindung zwischen den christlichen Feiertagen, Karfreitag, Ostern und der jüdischen Passawoche gestärkt worden ist. Da ist immer ein Segen drauf. Da braucht es Offenbarung, aber der Herr schenkt Offenbarung. Dahingehend, dass die Zusammengehörigkeit von Alten Testament und Neuen Testament, alttestamentliche Heilsgeschichte, neutestamentliche Heilsgeschichte in solchen Tagen, in solchen Momenten demonstriert wird. Das ist ja vom Neuen Testament her so angelegt. Ja, da war ja Karfreitag und Ostern in der jüdischen Passawoche. So war es von Gott zusammengefügt, aber der Mensch hat es leider geschieden. Und wenn solche kalendarischen Ermutigungen kommen, bin ich immer sehr dankbar dafür. Also, eine Phase von einigen Monaten, jetzt über den Frühsommer hinweg, von Karfreitag bis Yom Kippur, das ist im Herbst, das ist im September. Und diese Wochen und Monate sollen uns tiefer hineinführen, sowohl in die Herausforderung als auch in die Verheißung von 2. Chronik 7, als Beterschaft in erster Linie und dann zunehmend auch als Leiterschaft. Am 11. September 2021, das ist ein Samstag, und liegt auch in den jüdischen Festtagen von den 10 Days of Awe, den 10 Tagen der Ehrfurcht oder der Buße, 10 Buß- und Bettage im jüdischen Kalender zwischen Rosh Hashanah, dem Neujahrsfest und Yom Kippur, dem heiligsten Feiertag des jüdischen Volkes. Genau in diesen 10 Tagen mittendrin liegt der 11. September. Ja, und den 11. September kennen wir auch von woanders her. Ja, 10-11, 11. September, 20. Jahrestag 2021. Also der Herr hat uns zu diesem Datum geführt und uns ermutigt, nach Nürnberg zu gehen, auf das Gelände vom ehemaligen Reichsparteitagsgelände, wo dieser Bühnenaufbau im Abbild und Nachbildung des Pergamonaltars nach wie vor steht, um dort national zu sammeln und national uns vor Gott zu beugen. Und vor allen Dingen so das Motto, das uns da leitet, wie schon angedeutet gerade eben, ist die Erhöhung des Gekreuzigten. Die Erhöhung des Gekreuzigten in Nürnberg mit Betern, mit einer priesterlichen Schar aus ganz Deutschland, aus allen Bundesländern, aus allen Hauptstädten der Bundesländer und aus möglichst vielen Dörfern, Städten und Regionen. 11. September könnt ihr euch gerne vormerken. Und von da aus soll eine Sendung erfolgen, das ist dann der dritte Teil, eine Sendung in die Städte und Regionen hinein von Nürnberg aus für den Herbst 21. Und da soll das, was in Nürnberg der Herr uns geschenkt hat, weitergehen in die Städte und Regionen. Das ist das, was wir bisher vom Herrn empfangen haben. Und was ich hier gerne euch weitergeben möchte, in der Hoffnung, dass der ein oder andere neugierig wird, sich damit verbindet und eine möglichst starke Delegation aus dem Nordschwarzwald am 11. September in Nürnberg aufschlägt. Das wäre wunderbar. Gut, ich will zum Schluss kommen. Und der Schlussteil heißt Schulterschluss üben. Und Schulterschluss üben. Wie können wir als Beterschaft zusammenrücken? Ich möchte hier folgende Hinweise geben. Erstens, jeder dritte Samstag im Monat, insbesondere die Zeit von 15 bis 17 Uhr, ist dezentral, regional ein Gebetstreffen für Erbarmen über Deutschland, wo wir das, was uns von diesem Netzwerk her berührt, in die eigene Lebenssituation, in die eigene Region, in die eigene Stadt hinein übertragen wird. Wir beten für unser Umfeld, für uns und unser Umfeld über 2. Chronik 7,14 und all diese Dinge. Also, 3. Samstag im Monat, jetzt bis September, 15 bis 17 Uhr, herzliche Einladung. Ich bitte euch, und jetzt hätte ich gerne das, was wir vorhin besprochen haben, die Webseite am Bildschirm. Genau, es gibt eine Webseite Erbarmen über Deutschland. Und das heißt einfach erbarmenüberdeutschland.de und über mit UE. Dann findet ihr das und dann könnt ihr euch selbst auch weiter erkundigen und mit den Entwicklungen, die bisher gelaufen sind, vertraut haben. Und dann könnt ihr euch auch gerne über den E-Mail-Verteiler anmelden, info@erbarmenüberdeutschland.de, und dann bekommt ihr regelmäßig Informationen über E-Mail und über die weitere Entwicklung. Und das Stichwort Schulterschluss ist uns wichtig geworden in den letzten paar Wochen. Und wir beten für Schulterschluss auf der Beta-Ebene, also dass die verschiedenen Beta miteinander, die kleineren Gruppen miteinander sich vernetzen, zusammenrücken, vor allem in nachbarschaftlicher Ebene. Und wir beten um Vernetzung auf Leiterebene und erleben das auch. Für uns war eine ganz große Ermutigung, dass ich Karfreitags, dass wir uns als Erbarmen über Deutschland ganz eng mit Jobs Bittner hier aus Tübingen verbinden konnte. Der hatte 24 Stunden Anbetung und Gebet über Karfreitag. Und da war Benjamin Berger mit dabei, Schwester Joela, Martin Fritsch, die waren alle Teil von dieser Gebetsinitiative. Und es lag ein großer Segen, eine große Tiefe drauf und in der Tiefe dann auch die Kraft. Das war ein ganz starker Startschuss im Sinne dieser nächsten Wochen und Monate auf Yom Kippur hin. Und auch auf der Leiterebene, da sind wir sehr behutsam unterwegs gewesen. Wir wollten nicht irgendwie jemandem was aufdrücken, was er nicht selbst wahrnimmt. Aber wir sind 2-3 Jahren in wachsendem Kontakt mit verschiedenen Leitern und Netzwerken. Es ist ein Gebetsanliegen, aber es ist auch schon sehr viel Grund zu danken da. Da wächst etwas. Und das ist mein Zeugnis und das ist meine Ermutigung. Möge der Herr ausgießen den Geist des Gebets und des Flehens über uns persönlich, über uns als Ehepaare, über unser Miteinander im Kleinen, in den Hauszellen, in den Gemeinden, aber dann auch auf flächendeckender Ebene. Und ich möchte schließen mit einem prophetischen Bild, das wir jetzt Mitte März empfangen haben, als wir in Klausur waren bei den Marienschwestern in Darmstadt. Und da gab es viele prophetische Hinweise, sind wir sehr reich beschenkt worden, auch mit Orientierung und Richtungsweisung. Und ein Bild, das hat mich besonders berührt. Und das ist das Bild von Deutschland und Hunderten von Kristallen. Und die Kristalle, die waren so in der Form eines Juwels, ja, geschliffen und glänzend und funkelnd. Und jeder Kristall, so war dann die Auslegung, war eine Gebetsgemeinschaft, eine Gebetsgruppe. Und an sich auf der Menschenebene relativ klein, 5 bis 10 Leute, nicht viele, aber vor Gott ein Juwel. Hunderte von Juwelen über das ganze Land verstreut. Und dann das Nächste, das ist das, was mich nochmal besonders begeistert hat, war, dass diese Kristalle verbunden worden sind von oben her mit goldenen Bändern. Verbundenheit, Schulterschluss, Einheit im Geist, Zusammenwachsen im Geist, königliche Priesterschaft, um Gott zu suchen für unser Land. Der Herr segne euch. Amen.